Die Predigt der Sonderlingen wurde am Sonntag, dem 14.06.1964 in Jeffersonville, Indiana, gepredigt. Übersetzt wurde diese von Stefan Baumann. Lasst uns für einen Augenblick stehen bleiben. Kostbarer Herr, wir kommen im Gebet wiederum in deine göttliche Gegenwart, zunächst um dir für alles zu danken, was du für uns getan hast, und für die große Liebe in unserem Herzen für dich und dein Wort. Herr, diese Menschen heute Abend, die ich von ganzem Herzen liebe, haben das Opfer auf sich genommen und sind hergekommen, um in einem heißen Raum zu sitzen und all dies, weil sie dein Wort lieben. Und wir kommen heute Abend hierher, um für die Kranken und Bedürftigen zu beten, Herr. Möge am Ende dieses Gottesdienstes keine schwache Person in unserer Mitte sein. Belohne sie für ihre Treue, Herr. Sprich zu uns durch dein Wort und stärke uns, Herr, wenn wir gehen und die Schmach tragen. Was für ein Vorrecht, dies zu tun. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich könnte keine Worte finden, um meine Dankbarkeit gegenüber einer Gruppe von Menschen wie dieser auszudrücken, die kommen und in diesem Gebäude sitzen. Ich möchte sagen, dass wir morgen oder wir werden drüben nach Topeka, Kansas, zur nächsten Versammlung gehen. Und die wird am darauffolgenden Sonntag enden. Und dann gehen wir von dort nach Philadelphia. Und jetzt sollten wir eigentlich nach Übersee gehen, nach Kenia, Tanganyika und Uganda, in die Stämme dort. Und sie haben jetzt einen kleinen Aufstand mit den Mau-Maus. Ich kann nicht als Missionar hingehen, aber ich werde versuchen, als Jäger hineinzukommen. Geh hin. Und sie bereiten es vor. Normalerweise gehe ich als Missionar hin und gehe jagen. Dieses Mal werde ich als Jäger gehen, um ein Missionar zu sein. Also sind Sie irgendeine Möglichkeit, dort zu Ihnen hineinzukommen. Und Bruder Madsen Bose ist dort am Werk und versucht, mich hineinzubekommen. Und er arrangiert eine Safari, dass ich hereinkommen kann, um jagen zu gehen. Nun denn, ich komme aufgrund dieser Safari herein. Dann wird er sagen, unser Bruder Branham ist im Lande, geht hinunter zur Botschaft. Wäre es in Ordnung, wenn wir einfach eine kleine Versammlung hier bei uns abhalten würden? Seht ihr? Dann bekommt er es in Gang gesetzt und dann läuft es einfach. Wir wissen also nicht, ob es stattfinden wird, ob wir das tun können oder nicht. Wir versuchen es. Und ich habe den Herrn gebeten, wenn etwas passiert, dass er es nicht in die Wege leiten kann, dann wird es ein Zeichen für mich sein, dass ich hierher nach Jeffersonville zurückkommen und die sieben Posaunen predigen soll, irgendwann im Juli oder August. Und dann, wenn wir das tun, dann achten wir darauf und werden versuchen, diesen Schulraum hier zu bekommen, der klimatisiert ist, denn das wäre wirklich angenehm und kühl. Er bietet Platz für 15 bis 1800 Menschen und er ist klimatisiert, ein nagelneuer Raum, ungefähr fünfmal so groß wie dieser. Einmal wollten wir es haben, aber sie gaben es uns nicht. Und der Mann, der es uns nicht geben wollte, wurde aus dem Vorstand geworfen. Und jetzt sagt der Mann, der jetzt dort ist, dass wir es haben können, wann immer wir möchten. Also sind wir sehr glücklich, es zu bekommen. Und so können wir es vielleicht jetzt bekommen und irgendwann im Juli und haben. Wie viele würden beten, wenn der Wille des Herrn jetzt, wenn uns abgesagt wird? Wisst ihr, ich mag Arizona. Es ist ein wunderbarer Staat. Ich habe mich immer danach gesehnt, dort zu sein. Wenn du das bitte ein bisschen nach oben schieben könntest, Bruder Ben, wenn du willst. Oh, jawohl, einfach. Oder wer auch immer da ist, der hebt es ein bisschen an, denn ich bin, komme aus diesem wirklich. Was sagst du? Oh, einfach nur die Tonbänder. Oh, hier ist der andere dort oben. Es tut mir leid. Okay, Bruder Ben. Also ich. Wenn ich aus Arizona zurück und hierher komme, macht es mich ein bisschen heiser, weil sich das Klima verändert hat. Hier haben wir etwa 87 bis 90 und manchmal 100% Luftfeuchtigkeit. Und dort geht es gegen Null und man hat im Durchschnitt ein Zwanzigstel von 1% Luftfeuchtigkeit. Du lebst einfach unter einem Sauerstoffzelt. Und dann, wenn du da raus und hierher kommst, weißt du, was für einen großen Unterschied das für dich macht. Es greift deine Stimme an und so weiter. Zieh es da heraus, wo es war, wenn du willst, Bruder Ben. Ich habe den Fehler gemacht und es rausgezogen. Ich dachte, das wäre. Aber hier oben ist es, wo sie es hochziehen. Nun betet für uns, jeder einzelne von euch. Ich schätze euch sehr. Billy hat mir gesagt, dass uns jemand einen Korb mit Pfirsichen gebracht hat und einfach kleine Geschenke, die ihr. Ich kann euch nicht genug danken. Ich weiß nicht, wie ich es tun könnte. Und ich fühle mich so unwürdig, Dinge wie diese von euch anzunehmen. Ich bete, dass Gott euch segnet und ich weiß, dass er es tun wird. Denn er sagte, was ihr einem meiner Geringsten tut, das habt ihr mir getan. und Gott wird euch segnen, da bin ich mir sicher. Und obwohl Arizona so ein schöner Staat ist, gibt es eine Sache, die ich vermisse. Das seid ihr alle. Das stimmt. Ich vermisse euch alle. Es ist mir egal, wohin ich gehe. Es ist nicht, ihr seid es nicht. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt, aber es seid nicht ihr alle. Es ist etwas an dieser kleinen Gruppe, das einfach, ich weiß nicht. Ich denke über sie nach. Und Tucson, diese Touristenstadt, wisst ihr, hier ziehen die Gemeinden, wisst ihr, es ist ein bisschen schwierig. Nicht sehr geistlich und weil die Konkurrenz so groß ist, macht es das schwer. Wenn ich euch alle plus die Gemeinde haben könnte und dann dort leben würde, wäre es wohl in Ordnung. Seht ihr? Aber ich nehme an, solange dies eine Gemeinde bleibt und ihr alle weiterhin kommen werdet, werde ich hier sein, bis Jesus kommt. Also betet für mich, wie ich es schon vor einiger Zeit gesagt habe. Ich will es nicht wiederholen, aber wenn ich vor euch stehe, werde ich nervös, melancholisch, sentimental und auch temperamentvoll. Ich bin das sowieso schon, also macht es mich innerlich ganz zerrissen. Aber zu wissen, dass ich, wo auch immer ich hingehen kann, ich weiß von keiner Gruppe auf Erden, die so zu mir hält wie diese Gruppe. Möge Gott uns so unzertrennlich sein lassen, dass wir in dem Königreich, das kommen wird, dort zusammen sein können. Mein Gebet. Ich saß an der Tür und sprach mit Bildauch vor ein paar Augenblicken, bevor ich im anderen Raum wieder jemanden zu Christus zurückführte. Aber als ich dort saß und mit ihm sprach, er ist 91 Jahre alt, sagte er, ich werde schwach. Meine Augen sind nicht mehr so, wie sie sein sollten. Und ich denke, vor ein paar Jahren kam ich zu ihm, als er ein komplettes Herzversagen und einen Herzstillstand hatte und im Sterben lag. Und genau der Arzt, der ihn verarztete, der sagte, dass er nicht gesund werden kann. Dieser Arzt ist tot. Und hier ist Bill auch, der 91 Jahre alt ist. Ich sagte, Bill, du bist auf der Erde nicht mehr zu gebrauchen, was das Arbeiten und solche Dinge angeht. Aber ich bitte dies. Gott gebe dir Kraft, weil du die Versammlungen so sehr liebst. Dieser 91-jährige Mann durchquert die Nation in einem Auto, heiß, trocken, kalt, egal was auch immer es ist, um das Wort zu hören. Gott segne diese tapfere Seele. Nun, ich muss mich noch einmal entschuldigen, euch so lang gehalten zu haben, wie ich es heute Morgen in einer dreistündigen, und ich bin der Botschaft nicht gerecht geworden, weil ich sie eingekürzt, einen Teil ausgelassen und einen Teil übersprungen habe und so weiter. Das ist der Grund, warum ich Ihnen gesagt habe, Sie sollen das Tonband anhalten. Lasst es mich noch einmal irgendwo wiederholen, wo es kühl ist oder so. Und ich konnte den Geist spüren, aber wenn ich euch anschaue und weiß, dass ihr euch Luft zufächert und schwitzt, dann zerreißt mich das einfach. Ich möchte nicht, dass ihr leidet. Ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt. Und das beunruhigt mich. Wie wenn ich kranke Menschen sehe. Wenn ich nicht für diese kranken Menschen fühlen kann, kann ich ihnen nichts Gutes tun. Ich muss Mitgefühl für sie bekommen. Und genauso ist es mit euch. Ich muss für euch fühlen, oder ich kann nicht euer Bruder sein. Seht ihr? Ich muss ein Gefühl für euch haben. Und das tue ich. Gott weiß, dass das wahr ist. Und jetzt, heute Abend, werde ich für die Kranken beten. Und ich möchte diese Männer und Bruder Collins, Bruder Hickerson, Bruder Neville, Bruder Caps, die Verwalter und alle anderen loben und segnen für die schönen Berichte, die gekommen sind, wie ihr die Gemeinde in Ordnung bringt und wie alles in die richtige Position kommt. Ich bin euch Männern dankbar. Der Herr segne euch dafür, dass ihr versucht habt, einen Auftrag auszuführen. Und ein Brief nach dem anderen kommt nach Tucson zu mir. Bruder Branham, es ist nicht mehr so, wie es früher war. Es ist so anders. So ein gesegnetes Gefühl der Gegenwart Gottes. Und dafür bin ich dankbar. Der Herr segne euch immerwährend. Und dann, nun heute Abend habe ich hier in der Schrift eine kleine Stelle gelesen, um vielleicht ein paar Worte zu sprechen und eine Schriftstelle zu lesen und dann vielleicht ein paar Schriftstellen, dann ein paar Augenblicke zu euch zu sprechen und dann für die Kranken zu beten. Nur für ein paar Augenblicke, ich schaue auf die Uhr. Und ich versuche es einfach so schnell wie möglich zu machen. Aber ich denke, wenn eine Menschenmenge versammelt ist, ohne das Wort zu lesen oder etwas zu tun, wie eine Ermahnung, wäre die Versammlung nicht vollständig. Viele von euch haben gewartet, viele von euch haben heute Abend noch Meilen zu reisen, wie ich das bewundere, wie ich jeden Einzelnen anschaue, sehe und denke, ich bin dort draußen in Arizona und denke, wenn ich ihn wiedersehe, werde ich direkt runtergehen, seine Hände schütteln und ihn umarmen. Und hier sitzt ihr und ich. Wo kann ich hingehen? Ihr wisst schon. Ich weiß nicht, womit ich beginnen soll, wie ich es rausbekomme. aber ich liebe euch. Gott liebt euch auch. Nun, ich denke, wenn ich mich nicht irre, wenn ich nicht die falsche Schriftstelle hier liegen habe, möchte ich aus 1. Korinther, dem ersten Kapitel, beginnen mit dem 18. Vers lesen und auch 2. Korinther 12, Vers 11 lesen, um einen Text daraus zu nehmen. Nun, wenn ich sie schnell finden kann, dann lesen und beten wir und beginnen gleich damit, einfach ein paar Minuten zu euch zu sprechen über ein kleines Thema. In 1. Korinther, das erste Kapitel, beginnend mit dem 18. Vers. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Darf ich das noch einmal zitieren? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Was ist dann die Weisheit dieser Welt? Torheit. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Kann ich diesen Vers noch einmal lesen? Hört genau zu. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, predigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, jenen, den Berufenen aber, sowohl Juden als Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn Gottes Torheit ist weiser als die Menschen sind, und Gottes Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Und in 2. Korinther, das 12. Kapitel, der 11. Vers, spricht Paulus, ich bin töricht geworden, ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich sollte von euch gelobt werden, da ich den bedeutenden Aposteln um nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Lasst uns beten. Herr Jesus, füge diesen wenigen Worten von heute Abend, die der große Apostel Paulus in vergangenen Tagen gesprochen hat, hinzu, damit es uns voranbringen möge, wenn wir sie heute Abend hören und sie in unserem Leben anwenden, damit wir das Werk Gottes sein mögen, gemacht in der Art und Weise, wie er es für uns bestimmt hat. Darum bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ich werde heute Abend ein paar Minuten über das Thema der Sonderlinge predigen, so der Herr will. Nun, das ist ein sehr grober, unhöflicher Text, um ihn zu nehmen. Aber das ist, ich denke, es würde es mehr oder weniger so ausdrücken, wie ich es herüberbringen möchte. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge heute, die Menschen zu Sonderlingen machen, wie wir es nennen. Und dieser Ausdruck, falls ihn jemand schon mal gehört hat, beschreibt jemanden, der eigenartig ist, jemand, der für einen anderen seltsam ist. Und keinen Zweifel, aber viele von uns sind seltsam zueinander. Einmal ging ich in Los Angeles, Kalifornien, die Straße hinunter und sah eine sehr seltsame Person, die sich eigenartig verhielt. Und er ging die Straße hinunter, nicht um zu demonstrieren, aber er war einfach wie bei einem Nachmittagsspaziergang. Und ich ging auf die andere Straßenseite, um zu sehen, was er tat. Alle schauten sich um und lachten über ihn, weil er sich so seltsam verhielt. Ich bemerkte, dass er ein Schild vor sich hängen hatte. Und ich dachte, ich sehe mal, worüber alle lachen, über diesen sonderbaren, eigenartigen Mann. Und so war er, ich bemerkte, wie die Menschen ihn anschauten, sie lachten über ihn und, aber er schien eine Art von Lächeln zu haben, ein Lächeln der Zufriedenheit. Das andere Lächeln, das die Menschen ihm gaben, war eher wie Spott über ihn. Aber er schien zufrieden zu sein in dem, was er tat. Nun, das ist eine ganze Menge, worüber man nachdenken kann, wenn ein Mann zufrieden ist, dass das, was er tut, richtig ist. Auch wenn er für andere ein Sonderling ist, wenn er zufrieden ist, dass das, was er tut, richtig ist, dann lass ihn dabei bleiben. Und als ich dem kleinen Mann näher kam, bemerkte ich, dass hier auf einer Tafel quer über seiner Brust geschrieben stand, ich bin ein Narr. Und ganz unten stand, für Christus. Ich bin ein Narr, in großen Buchstaben, unten stand für Christus, und alle lachten darüber. Und als der kleine Mann sich weiter durch die johlende und aufgewühlte Menge drängte, schaute ich darauf, was auf seinem Rücken stand. Und dort war ein großes Fragezeichen auf seinem Rücken, und ganz unten stand, nun, wessen Narr bist du? Nun, ich dachte, er hatte dort etwas erfasst. Versteht ihr? Er schien zufrieden zu sein, dass er ein Narr für Christus sein konnte. Und das ist es, was Paulus sagte, was er geworden war, ein Narr für Christus. Bruder Troy von den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, ein sehr guter Freund von mir, ist ein Fleischer. Und als er einmal beim Schneiden von Schweinefleisch einen Keim in die Hand bekam, einige Männer oder Frauen hier wissen vielleicht, was es für ein Keim war, aber er frisst dich auf. Um sein Leben zu retten, mussten sie ihm drei Finger amputieren. Und er hat nur noch zwei Finger an einer Hand, aber trotzdem bleibt er ein Metzger. Und dort gab es einen kleinen Deutschen, der mit ihm in einer Metzgerei unten in Los Angeles arbeitete, und er versuchte es immer wieder, den kleinen Holländer zu Christus zu führen. Und er sagte, er sei ein Lutheraner, und das reichte ihm aus. Er war zufrieden, dass er ein Christ war, weil er zur lutherischen Kirche gehörte, wie er es erklärte. So hatte Bruder Troy eines Abends das Vorrecht, ihn dazu zu bewegen, in die Gemeinde zu gehen. Sein Name war Henry. Und Henry heißt auf Deutsch Heinrich. Und so nennen wir ihn Heini. Ihr habt diesen Ausdruck schon gehört. Er sagte, Heini, wie wäre es, wenn du heute Abend mit mir in die Gemeinde gehst? Nun, sagte er, ich glaube, ich werde hingehen. Also ging er herunter zu einer altmodischen Versammlung, wo sie ein Gebetstreffen abhielten, und es kam wirklich eine Verurteilung über ihn, und er gab sein Herz Christus. Oh, am nächsten Tag erfreute sich der kleine Holländer. Immer mal wieder ging er einfach mit erhobenen Händen durch das Gebäude und sagte, gelobt sei Gott. Ich danke dir, Herr Jesus. Und er zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Ihr seht, er wurde zu einem Sonderling für die anderen Fleischer. Wenn er Fleisch schnitt und anfing, an den Herrn zu denken, fing er an zu weinen. Er legte das Messer weg und ging den Gang hinauf und hinunter, nicht hysterisch, aber er zeigte einfach seine Liebe zu Christus und sagte, oh, wie ich dich liebe, Jesus. Wisst ihr, einfach hin und her gehend. Der Chef kam und sah ihn dabei. Und als er herunterging, weinte er, und der Chef, er bemerkte den Chef nicht, er dachte an Jesus. Und er begann hinunterzugehen mit den Händen in der Luft, und die Tränen kullerten ihm über die Wangen, und er sagte, oh Gott, wie ich dich liebe. Und der Chef sagte, Heini, was in aller Welt ist mit dir passiert? Er sagte, alle in der ganzen Belegschaft reden darüber. Was um alles in der Welt ist mit dir passiert, Heini? Der kleine Holländer sagte, oh Chef, sagte er, Ehre sei Gott, ich wurde gerettet. Er sagte, du hast was bekommen? Er sagte, ich wurde gerettet. Er sagte, ich bin mit Bruder Troy hierunter zu einer kleinen Mission gegangen und ich wurde gerettet. Und Jesus kam in mein Herz und ich bin so voller Liebe. Er sagte, du musst zu dieser Gruppe von Nieten gegangen sein. Er sagte, ja. Er sagte, Ehre sei Gott. Er sagte, ich danke Gott für die Nieten. Er sagte, wisst ihr, du nimmst ein Auto, das die Straße herunterkommt, und nimmst alle Nieten oder Schraubenmuttern raus, dann hast du nichts als einen Haufen Schrott. Nun, ich weiß nicht, aber was der kleine Holländer sagte, war einfach richtig. Nimm alle Nieten raus. Die Nieten sind es, die es zusammenhalten. Und ich denke, das ist es, was die Gemeinde zusammenhält, was die Zivilisation zusammenhält. Als ich vor ein paar Tagen von einem Besuch in Prescott zurückkam, habe ich mir die Wüste angeschaut und bemerkt, dass sie dort, außerhalb von Phoenix, die japanischen Gärten haben. Und sie haben dort Blumen, wunderschöne Blumen. Als ich ein Junge war, habe ich dort unten an diesen Orten Rinder gehütet. Die Kühe, es gab kein Gras, also lebten sie einfach von Kaktusbohnen und so weiter. Und dann habe ich bemerkt, dass es dort eine Vermehrung durch das Benutzen der Wüste gegeben hat. Und in der Wüste stellten wir fest, dass die Kakteen und die Blumen, und in meinem Heim dort oder dem Haus, das wir mieten, Schwester Larsen, ich denke, sie war heute Morgen hier, ich habe sie gesehen, und sie hat ein Blumenbeet draußen vorm Haus. Etwas Dreck, alles dort ist Sand. Also sie hatte etwas Dreck in einem großen Blumenbeet auf jeder Seite des Doppelhauses. Und jeden Morgen muss ich rausgehen und diese Blumen gießen. Wenn ich sie nicht gieße, werden sie sterben. Und dann muss ich ein Spray benutzen, um die Läuse von ihnen fernzuhalten. Die Käfer fressen sie auf. Und dann, wenn ihr ein wenig weitergeht, 30 Fuß davon entfernt, dort wachsen ein paar Blumen. Draußen in der Wüste wachsen sie. Und ihr könntet 20 Fuß tief graben und es wäre wie ein Pulverfass, nichts außer Staub. Und dort gibt es überhaupt kein Wasser. Und wer besprüht sie? Seht ihr? Die im Blumenbeet, wenn ihr sie nicht besprüht und bewässert, werden die Termiten oder die Käfer, Läuse, sie auffressen. Aber die Läuse könnten dem dort draußen in der Wüste nichts anhaben. Und da hat es auch nicht nötig, dass man ihn jeden Tag pflegt und bewässert. Er ist ein Werk des Schöpfers. Dies ist eine gekreuzte Nachahmung. Und ich denke, der Grund heute ist, warum das Christentum für die Menschen zu einer Niete geworden ist, weil wir eine Gruppe von Nachahmungen haben und keine echten Christen mehr. Eine Gruppe, die bemuttert und besprüht werden muss, damit sie in der Gemeinde bleiben. Ich kann mir die allererste Gemeinde vorstellen, wie sie war, und vergleiche sie mit dieser Nachahmung von heute. Das wäre eine billige Kopie dessen, was die echte erste Gemeinde war, die rauen Gläubigen Gottes mit dem Heiligen Geist. Man hat sie nicht gehätschelt, ihr musstet sie nicht tätscheln und ihnen sagen, dass ihr sie in diese Gemeinde aufnehmt. Und wenn sie diese eine satt haben, gehen sie in eine andere. Und ihr macht sie zu Diakonen, wenn sie hierher kommen und diese andere verlassen. Das ist eine gekreuzte Nachahmung. Ich dachte an das Originalgemälde von Michelangelo, glaube ich, das letzte Abendmahl. Ich denke, dass er es gemalt hat. Ist euch klar, was dieses Originalbild kosten würde? Es würde unzählige Tausende von Dollar würden diesem Original niemals gerecht werden, weil es unbezahlbar ist. Es ist so, so hoch bewertet. Aber du kannst eine billige Kopie davon für etwa 2 Dollar kaufen. Das ist der Grund, warum die Menschen heute die Robustheit echter, wahrer Gläubiger nicht verstehen können. Sie werden zu einer Niete. Wisst ihr, die Welt gerät in einen solchen Trott, dass man einmal eine Niete haben muss, um es wieder gerade zu rücken. Es muss jemand erscheinen, der etwas anders ist, und er ist ein Verrückter für diese Generation. Ich habe neulich darüber nachgedacht, wer in der Lage ist, wer ist heute kein Verrückter? Du bist ein Verrückter für jemanden. Ich glaube, die Welt geht völlig in den Wahnsinn. Wusstet ihr, dass es eine Zeit ist, in der die Menschen nicht mehr zwischen richtig und falsch oder Wahrheit und Irrtum unterscheiden können? Wusstet ihr, dass die Politiker nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden können? Seht ihr, wie sie dazu schweigen, die Bibel zurück in die Gemeinde oder in die Schule zu wählen? Sie wissen nicht, in welche Richtung die Politik gehen wird. Denkt darüber nach. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Indiana ist, aber im Staat Arizona ist es gegen das Gesetz, die Bibel in der Schule zu lesen. Ich denke, das ist in Indiana genauso und fast in den ganzen Vereinigten Staaten, weil irgendeine ungläubige Frau das ganze Programm geändert hat. Und denkt daran, es ist gegen das Gesetz, die Bibel in unseren öffentlichen Schulen zu lesen. Aber die Steuern der Gläubigen unterstützen die Untreue, die in den Schulen gelehrt wird. Politik. Wir brauchen einen weiteren Abraham Lincoln. Wir brauchen einen weiteren Patrick Henry. Wir brauchen einen Amerikaner, der unabhängig von der Politik herausragen kann und Recht Recht und Falsch Falsch nennt. Wusstet ihr, dass Prediger heute nicht wissen, was richtig ist, das Wort Gottes oder die Konfession? Sie wissen nicht, welchen Weg sie einschlagen sollen. Sie können nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Ich weiß, die Bibel sagt es, aber unsere Kirche sagt, seht ihr, die Menschen sind nicht in der Lage, zwischen richtig und falsch zu richten. Und alles, was im Widerspruch zur Bibel steht, ist verkehrt. Gottes Wort ist richtig und jedes Menschenwort ist eine Lüge, das im Widerspruch dazu steht. Und wenn man jetzt versucht, auf diese Weise für das Richtige einzustehen, dann wird man zum Verrückten. Lass uns ein paar Charaktere nennen. Ich kann mir den Propheten Noah in dieser großen Zeit vorstellen, in der er gelebt hat, in diesem großen wissenschaftlichen Zeitalter, wo sie Pyramiden und Sphinx gebaut haben, wo sie durch wissenschaftliche Forschung beweisen konnten, dass es kein Wasser am Himmel gibt. Hier kommt dieser alte Mann heraus und sagt, da kommt Regen aus dem Himmel. Noah war für diese Generation ein Verrückter. Er wurde ein Verrückter. Lasst uns an Mose denken. Mose, als er zum Pharao hinunterging, wie wir heute Morgen gesprochen haben, und Mose, der zum Pharao hinunterging, sagte, der Herr hat mich herabgesandt, um diese Sklaven herauszubringen. Mit einem Stock in seiner Hand gegen die große Armee, die die ganze Welt erobert hatte. Der Pharao in all seiner wissenschaftlichen Genialität dachte, Mose sei ein Verrückter. Er war für sie ein Verrückter. Ich kann mir den Propheten Elia in seiner großartigen Zeit vorstellen, als es ein fantastisches Zeitalter der Mode war, als Ahab und Isebel die Welt regierten, wie es in diesen Tagen war, und all die Moden und Dinge, die Isebel tragen wollte, und wie sie alle Frauen dazu brachte, sich wie sie zu kleiden, und ihre Farben, Moden und die Art und Weise, wie sie sich herausputzte. Und als ein alter Verrückter wie Elia herauskam und dem ganzen Volk widerstand, war er für Ahab ein Verrückter. Und das stimmt. Als Amos, der Prophet, nach Samaria kam, zu der Zeit, als es wie das heutige Hollywood war, die Frauen auf der Straße, die sich so anziehen und sogar öffentlich Ehebruch begehen, wie sie sich dort aufführen und bewirken, dass Männer, es ist heute fast öffentlicher Ehebruch direkt vor euch. Ich bin neulich an einen bestimmten Ort gegangen, um etwas zu essen zu bekommen, und die kleinen Jungen und Mädchen dort oben haben sich umarmt und geküsst, wie man es sich kaum vorstellen kann. Und weißt du, meine kleine Schwester, dass das potenziell Ehebruch ist? Wenn ein Mann dich küsst, hat er potenziell Ehebruch mit dir begangen. Du solltest ihn dich niemals küssen lassen, bevor ihr nicht verheiratet seid, denn die Drüsen, sowohl die männlichen als auch die weiblichen, befinden sich in den Lippen. Verstehst du das? Und wenn männliche und weibliche Drüsen sich treffen, lass es sein, wo es sein mag, hast du potenziell Ehebruch begangen. Und du solltest dich nicht von einem Jungen küssen lassen, bis der Schleier von deinem Gesicht hinweggenommen ist und du seine Frau bist. Tu das nicht. Es ist Ehebruch zu begehen. Es ist das Vermischen von männlichen und weiblichen Drüsen. Warum küsst nicht ein Mann einen Mann und eine Frau auf die Lippen? Weil es die Drüsen nicht kreuzt. Kinder werden durch das Kreuzen der Drüsen geboren. Also ist es fast schon wieder öffentlicher Ehebruch überall. Schau auf die Bildschirme und alles. Was ihr seht, ist dieses Geküsse und wie sie sich aufführen. Kein Wunder, dass die Unmoral auf dem Vormarsch ist. Wie können sie es nur tun und sich selbst verbrennen, indem sie diese Frauen auf den Mund küssen, wissend, dass das Ehebruch ist und Gott es nicht vergibt, wenn man nicht Buße tut. Und nun, als dieser große Prophet Amos hervorkam, er ist als einer der kleineren Propheten bekannt, weil er dort nicht allzu viel über ihn geschrieben wurde. Aber er hatte das Wort des Herrn. Und er schaute auf diese Stadt, wie in den Parks Männer sitzen mit ihren Armen um Frauen und Frauen mit ihren Armen um Männer, einfach ein modernes Hollywood. Und er ging durch diese Stadt und sagte, ihr werdet Buße tun oder untergehen. Er war ein Sonderling. Er hatte sich ihnen gegenüber beinahe für verrückt erklärt. Johannes der Täufer, als er auf die Szene kam, war für die religiösen Konfessionen jener Zeit ein Narr. Er hatte die Möglichkeit, Priester zu werden und in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Aber er weigerte sich, es zu tun, weil Gott ihn aus diesen Glaubensbekenntnissen und Konfessionen herausgehalten hatte, weil seine Aufgabe zu wichtig war. Er sollte das Kommen des Messias ankündigen. Und als er weder mit den Pharisäern noch mit den Sadduzäern oder wem auch immer etwas zu tun hatte, lehnte er die ganze Gruppe von ihnen ab und sagte, fangt nicht an zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken kann. Für die religiöse Welt seiner Zeit war er ein Narr. Richtig. Als Jesus auf die Bildfläche kam, war er für die religiösen Menschen seiner Tage auch ein Verrückter, weil sie sagten, du bist ein Samariter. Du bist nicht bei Sinnen. Du bist ein Wahnsinniger. Mit anderen Worten, ein Verrückter. Er war das für die Menschen, ihr Herr und Retter. Kein Wunder, dass Paulus, der von Gamaliel zum Priester ausgebildet wurde, die Möglichkeit hatte, eines Tages Hohepriester zu werden und auf seinem Weg nach Damaskus von einem übernatürlichen Licht niedergestreckt wurde. Und er schaute auf, und da er ein Jude war, wusste er, dass es dieselbe Feuersäule war, die sein Volk führte. Er sagte, Herr, wer bist du? Und er sagte, ich bin Jesus. Und als er seine Bildung aufgab, seine ganze Theologie, die er in den Schulen gelernt hatte, und ein normaler Straßenprediger wurde, war er ein Sonderling. Er sagte, ich bin ein Narr geworden. Und die Menschen dachten, er sei verrückt und außer sich. Er sagte zu Festus, ich bin nicht verrückt. Er kannte einfach den Herrn. Aber den Herrn in einer religiösen Gruppe zu kennen, ich hoffe, ihr verpasst es nicht. Jesus heute inmitten einer religiösen Gruppe zu kennen, macht dich zum Verrückten. Es hat sich nicht geändert. Ich könnte hier noch lang verbleiben, aber ich möchte mich für die Gebetsreihe beeilen. Martin Luther, dieser kleine deutsche Priester, der eines Tages das Abendmahl trug, warf es auf die Stufen und sagte, das ist nicht der Leib Jesu Christi, das ist nur Brot, das dort hinten gebacken wurde. Und er verkündete, dass der Gerechte durch Glauben leben wird. Er war ein Verrückter für die katholische Kirche. Dafür hätten sie ihn ermorden können. Aber er war ein Narr und sie ließen ihn einfach in Ruhe. Aber für diese Generation war er ein Verrückter. John Wesley in den Tagen der großen unmoralischen Zeit Englands, als, wenn die Erweckung unter Wesley nicht gekommen wäre, die ganze Welt war verdorben, Unmoral überall. Und die anglikanische Kirche war so weit weggegangen, bis es keine Erweckung mehr gab. So ein kalvinistisches Denken. Und John Wesley kam auf die Szene mit dem Wort der Heiligung, um von der Unmoral zu reinigen. Er wurde ein Narr. Ich zitierte Herrn Wesley einmal aus seinem Buch, als er einen Weg herunterkam und einer der Männer der anglikanischen Kirche, sie dachten alle, er sei verrückt, also stellte dieser Mann sich ihm in den Weg. Herr Wesley war ein sehr kleiner Mann. Dieser große, starke Bursche dachte, er würde ihn einfach niederschlagen, also stellte er sich ihm in den Weg. Herr Wesley ging auf ihn zu und sagte, »Verzeihung, Herr, würden Sie aus dem Weg gehen? Ich bin in Eile.« Der Anglikaner sagte zu ihm, »Ich gehe nicht aus dem Weg für einen Dummkopf.« Herr Wesley tippte höflich an seinen Hut, ging um ihn herum, sagte, »Ich tue das immer.« Ihr seht, das war einer, der ein Narr war. Der eine für Christus, der andere für die Kirche. Du bist ein Narr für irgendjemand. Jawohl. Als die Pfingstler vor 50 Jahren auf die Szene kamen, sagten sie, diese Menschen sind verrückt. Sie waren verrückt, das stimmt, weil sie all die Verdorbenheit verurteilten, die damals in diesem Gemeindezeitalter war, als sie auf die Szene kamen. Aber was haben die Pfingstler getan? Sie sind direkt in das Erbrochene zurückgegangen, aus dem sie herausgekommen sind. Direkt zurück in die denominationelle Verdorbenheit. Wisst ihr was? Es ist Zeit für einen anderen Narren. Ja, es ist Zeit für einen weiteren. Das ist richtig. Bemerkt es, eine Schraubenmutter. Bevor es eine Mutter gibt, gibt es eine Schraube, die für diese Mutter passend ist. Und diese Mutter wird auf diese Schraube geschraubt. Wenn es nicht passt, ist es eine Fehlkonstruktion. Bemerkt dies, alle, die in den Tagen Noahs auf die Evangeliumsbotschaft aufgefädelt wurden, Noah, wie die Schraubenmutter, zog sie in die Arche. Es ist abhängig davon, worauf du gefädelt bist. Wenn du mit der Welt verbunden bist, wird sie dich ziehen. Wenn du mit dem Wort verbunden bist, wird es dich ziehen. Es ist abhängig davon, womit du verbunden bist, welchem Narr du folgst. Aber Noah, der ein Narr des Wortes Gottes war, ein Verrückter des wissenschaftlichen und religiösen Zeitalters, in dem er lebte, er zog die, die gerettet werden sollten, in die Arche. Amen. Diejenigen, die vorherbestimmt waren. Die Schraube, die vor der Mutter gemacht wurde. Die Schraube muss mit der Mutter verschraubt werden. So hat auch Satan einige Schrauben und Muttern. Schrauben und Muttern der Königreiche dieser Welt. Pharao war für Noah oder für Mose einfach genauso eine Niete oder Mutter, wie Mose für Pharao war. Pharao hatte mit all seinen wissenschaftlichen Tricks sein Volk zu sich gezogen. Noah, gemeint ist Mose, der Verfasser, indem er eine Niete für Gott war, zog die Gemeinde in das verheißene Land. Es ist abhängig davon, auf welche Art und Weise man verbunden ist. Er zog die Gemeinde aus Ägypten heraus, so wie Noah die Gemeinde aus der Welt in die Arche zog. Mose zog die Gemeinde aus Ägypten in das verheißene Land Gottes. Jesus sagte, nun sei vorsichtig, denn diese Muttern und Schrauben sehen sich sehr ähnlich. Achte einfach auf das Gewinde. Matthäus 24, Vers 24, er sagte, es würde beinahe die Auserwählten verführen. Nun, die amerikanische und die ganzen weltweiten Konfessionen brauchen eine Niete. Die Methodisten, Baptisten und Presbyterianer, sie sind alle verstreut in diesem und jenem und am Streiten. Und trotzdem sind sie alle auf denselben Bolzen geschraubt. Also gibt Gott ihnen eine Schraube und sendet ihnen eine Mutter, den ökumenischen Rat der Kirchen. Das wird sie alle zusammenbringen. Das ist richtig. Das wird es sicherlich. Der Weltrat wird sie zusammenbringen. Wisst ihr, es ist nicht lang her, bis es dazu kam. Es kann dort nichts passieren, keine Sache, ohne einen Grund. Die Frauen möchten sich ausziehen, sie möchten kurze Hosen tragen und trotzdem wollen sie noch zur Gemeinde gehören. Sie möchten all diese Bikinis oder wie auch immer man die Sachen nennt, tragen. Sie möchten das tun und immer noch zur Gemeinde gehören. Sie möchten schreien, rufen und tanzen, anbeten. Das ist vielleicht eine Anbetung. Also wenn ich Zeit hätte, würde ich euch das beweisen. Das ist eine Teufelsanbetung, auf diese Weise zu tanzen und diese Dinge zu tun. Ich könnte es dir in den heidnischen Ländern zeigen. Sie wollten anbeten und ihr Zeugnis aufrechterhalten und weiterhin in der Gemeinde bleiben. Also gab Gott ihnen eine Niete, zwei oder drei von ihnen, einer namens Elvis Presley, einer Pat Boone und Ernie Ford. Sie können Hymnen, aber auch alles andere singen und trotzdem behaupten, ein Christ zu sein. Es ist eine Niete. Es ist nicht mit dem Wort verbunden. Richtig. Nun, ich sagte, dass ich in einer halben Stunde fertig sein würde, und jetzt ist es soweit. Aber hört zu, die Welt möchte eine Niete. Der Teufel sorgt dafür, dass sie es bekommen. Sie sind bereits darauf gefädelt. Aber während die Welt auf eine Schraube gefädelt wird, gibt es ein Volk, das die Braut genannt wird. Es wird auch aufgefädelt. So sicher, wie ich hier stehe, wird Gott ihnen eine Schraubenmutter senden, die die Braut aus diesem Chaos in die Gegenwart Gottes zieht. Es wird eine Schraubenmutter mit Wortgewinde sein. Ein Kritiker sagte vor ein paar Tagen zu mir unten in Tucson, Weißt du, manche Menschen machen dich zu einem Fanatiker und andere machen dich zu einem Gott. Ich sagte, nun, das geht schon in Ordnung. Ich wusste, dass er versuchte, mich zu kritisieren, seht ihr? Er sagte, die Menschen denken, dass du Gott bist. Ich sagte, nun, einfach, ich wusste, dass die Menschen das nicht taten. Aber ich wusste, dass er es nicht verstanden hat, weil er auf die andere Seite des Fleisches schaute. Versteht ihr? Ich wusste also, dass er es nicht verstand. Also sagte ich, das ist doch nicht zu weit weg vom Wort Gottes, oder? Seht ihr, ich ließ ihn einfach wissen, dass wir uns nicht verirrt hatten. Wir wussten, wo wir standen. Wir wussten, welche Segel wir gesetzt hatten und welche Art von Wind wehte. Wir wissen, dass unser Gewinde und was unsere Schraubenmutter ist und wissen, wie wir dastehen. Ich sagte, das steht doch nicht so sehr im Widerspruch zu Gottes Wort, oder? Ich sagte, denke daran, als Gott Mose zu den Kindern Israels hinabsandte, machte Gott Mose zu einem Gott, das stimmt, und machte auch Aaron, seinen Bruder, zu einem Propheten. Das ist richtig. Alle Propheten, so sagte Jesus, waren Götter. Sie waren Götter, Männer. So ist es. Gott meint es auf diese Weise. Hört zu, das Wort, das wir predigen und was ich heute Morgen sagte, Gott verbirgt sich hinter Fellen, Dachsfellen. Gott versteckt sich hinter der Haut eines Menschen, seht ihr? Das ist es, was er tat. Als Gott sich in der Welt kundtat, versteckte er sich hinter einem Schleier, hinter der Haut eines Mannes namens Jesus. Er war verschleiert und verbarg sich hinter der Haut eines Mannes namens Moses, und sie waren Götter. Keine Götter, aber sie waren Gott, der eine Gott, der einfach seine Maske veränderte und jedes Mal das Gleiche tat, indem er das Wort brachte. Seht ihr, Gott hat es so gemacht. Er weiß, dass der Mensch etwas erkennen muss, das in jedem von uns steckt, der auf die Welt kommt. Wie ich euch heute Morgen gesagt habe, hat sich niemand getraut, Mose dorthin zu folgen. Gott hat nie mit zwei verhandelt, er verhandelt immer mit einem Einzelnen. Niemand würde es wagen, Mose nachzuahmen. Es war der Tod, natürlicher Tod, zu versuchen, ihm nachzuahmen, mit ihm in diese Feuersäule zu gehen. Die Menschen sind also nicht alle gemacht, man wird nicht auf diese Weise geboren, um in dieses Übernatürliche durchzubrechen. Aber Gott hat einige auf die Erde gesetzt, damit sie ihn als Botschafter vertreten. Und dieser Botschafter wird von Gott eingesetzt, um in das große, unbekannte, Übernatürliche zu gehen, zu erkennen und Dinge hervorzubringen, welche die natürliche Gesinnung nicht erfassen kann. Es bringt das Geheimnis Gottes zum Vorschein, sagt voraus, was ist, was war und was sein wird. Was ist es? Gott, Gott hinter Haut, menschlicher Haut. Genau richtig. Sam Connelly wohnt in Tucson. Er ist vor vielen Jahren einmal mit Herr Kitt hierher gekommen und wurde geheilt von einem langjährig bestehenden Geschwür. Als ich letzten Herbst dorthin ging, hatte Sam einen Stein, den der Spezialist in Tucson untersucht hatte. Er war so groß wie eine Murmel. Bruder Sam Connelly. Viele von euch hier kennen ihn. Er kommt aus Ohio. Und er ging zum Arzt und dieser sagte, Sam, mach dich nächste Woche bereit, ich nehme den Stein heraus. Das war in ein paar Tagen. Er sagte, kann der Stein nicht von allein abgehen, Doktor? Er sagte, das ist unmöglich. Der Stein ist zu groß. Also setzte er ihn in ein Auto und nahm ihn mit nach Hause. Und er rief an und sagte, ich möchte, dass du herkommst und für mich betest, Bruder Branham. Warum hat er mich deshalb angerufen? Und ich begann für ihn zu beten. Ich sagte, Sam, es ist so, spricht der Herr. Der Stein wird von allein abgehen. Und am nächsten Morgen brachte er den Stein zum Arzt. Und er sagte, der Arzt sagte, Herr Connelly, ich verstehe nicht, wie das passiert ist. Und er sagte, ich bin ein Gläubiger an Gott und Gott hat den Stein für mich herausgenommen. Er hat ihn von mir genommen. Der Mann konnte es kaum glauben, der Doktor. Genauso wenig, wie er glauben konnte, dass dieser große Tumor die Seite meiner Frau verlässt, wie ihr wisst. Also sagte er, ungefähr 6 Monate später, welches ungefähr vor 2 oder 3 Wochen war, wurde Sam Connelly von einem ernsten Herzleiden niedergestreckt. Und ich kenne den Namen nicht. Ein Herzinfarkt oder eine Art Herzblock oder was immer es ist. Es ist ein sehr gefährliches, es wird nicht, man kann es nicht überwinden, behaupten sie. Ein Herzinfarkt und sein Herz war blockiert. Und seine Gliedmaßen schwollen an, bis seine Knöchel größer waren als sein Bein hier oben an seiner Hüfte. Also nahmen sie ihn mit zum Arzt. Der Arzt sagte, nimm ihn in Frieden nach Hause oder ins Krankenhaus. Sam sagte, ich möchte nicht ins Krankenhaus gehen. Der Arzt sagte, nimm ihn mit nach Hause und lege ihn ins Bett, und er darf sich 6 Monate lang weder mit dem Kopf noch mit der Hand oder dem Fuß bewegen. Er sagte, du könntest jeden Moment sterben. Und Bruder Norman rief an und wir gingen in dieser Nacht hinüber, um Bruder Sam zu sehen, und als wir für ihn beteten und der Herr sprach, am nächsten Morgen ging Sam mit angezogener Hose in die Arztpraxis, stellte sich vor den Arzt und sagte, schauen Sie mich an, Herr Doktor. Der Arzt stellte ihn unter ein elektrisches Kardiogramm und er sagte, ich verstehe es nicht. Er sagte, gehen Sie wieder zur Arbeit. Er fragte, zu welcher Gemeinde gehören Sie? Er antwortete, ich gehöre zu keiner von Ihnen. Er sagte, du kannst kein Christ sein, ohne zu diesen Konfessionen zu gehören. Du musst einer angehören. Seht ihr, das war alles, was der Doktor wusste. Sam war für ihn ein Narr und er war für Sam ein Narr, indem er eine solche Frage stellte. Was passierte dann? Sam kam und sagte, was soll ich jemandem antworten, der mir solche Dinge sagt, Bruder Branham? Sagt ihnen, dass du zu der einzig wahren Gemeinde gehörst. Du trittst ihr nicht bei, es ist keine Konfession, du bist in sie hineingeboren. Vor etwa 6 Monaten lehnte eine kleine Dame an der Brust von Schwester Norman, ich habe ihren Namen vergessen, eine sehr hübsche kleine Frau, etwa 30 Jahre alt. Sie und ihr Mann hatten sich getrennt und sie hatte Leukämie bekommen. Und sie war in einem solchen Zustand, dass sie kaum noch zurechtkommen konnte. Und schließlich wurde es immer schlimmer, bis die Ärzte sie ins Bett legten. Und die Ärzte besuchten sie, bis die Zeit gekommen war. Sie gaben ihr bis zum folgenden Mittwoch. Am Mittwoch würde sie tot sein. Und Frau Norman bekam sie irgendwie aus dem Bett und brachte sie herüber und musste sie in einem Stuhl aufrecht halten. Und wie dieses kleine Wesen dort saß und hin und her wankte, so grau wie sie nur sein konnte, gelbe Haut von dem Krebs, der Leukämie, sagte ich, nun, ich kann für dich beten, Schwester. Und sie versuchte zu sprechen und mit Tränen in den Augen sagte sie, ich sagte, bist du ein Christ? Sie antwortete, ich bin ein Methodist. Ich sagte, ich habe dich gefragt, ob du ein Christ bist. Und sie sagte, du meinst, ob ich einer christlichen Gemeinde angehöre? Ich sagte, nein, Madame. Ich meine, bist du aus dem Geist Gottes geboren und liebst du den Herrn Jesus? Sie sagte, nun, ich habe schon immer der Gemeinde angehört. Ich sagte, wenn Gott dich leben lässt, versprichst du mir dann, dass du zu mir zurückkehrst und dir den Weg des Herrn deutlicher zeigen lässt? Sie sagte, ich verspreche Gott alles. Wenn er mein Leben verschont, werde ich ihm dienen. Da kam einfach eine Vision und sagte, so spricht der Herr, du musst nichts vorbereiten. Zerreiße die Sachen für deinen Tod übermorgen. Das war am Montag und sie sollte am Mittwoch sterben. Du wirst nicht sterben. Letzten Sonntag, eine Woche später, saß ich mit ihr im Zimmer. Sie hatte etwa 30 Pfund zugenommen. Der Arzt sagte, dass dort keine einzige Spur der Leukämie zu finden sei. Und sie wollte es wissen, und so schickte ich sie hinunter, um sich im Namen von Jesus Christus in einem Bewässerungsgraben auf den Weg des Herrn taufen zu lassen. Ist vielleicht ein Narr, aber wenn ich erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Ich besuchte den Jungen, der hier früher Tonbänder aufnahm, Leo Mercier. Er hatte eine Wohnwagensiedlung. Und ich betete für einige Menschen. Ich habe für eine kleine Dame namens Loka gebetet. Ich glaube, sie hieß so. Sie hatte 14 Operationen wegen Krebs hinter sich und die Ärzte gaben sie auf, um zu sterben. Ich betete für sie und sagte ihr, dass sie nicht sterben, sondern leben würde. Und es ist nirgendwo eine Spur mehr davon zu finden. Und weil das so war, standen 28 ihrer Verwandten dort, gerettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es mag sonderbar sein, aber es zieht alle Menschen zu ihm hin, die kommen wollen. Es ist mit dem Wort verbunden. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe vorgestern einen Brief bekommen, der dort hinten in der Akte liegt. Letzten Herbst auf einem Jagdausflug. Der letzte Frühling, es war vor einem Jahr, als ein Indianerjunge namens Oscar, mit dem wir an der Schnellstraße dort oben jagten, der, wo der Engel des Herrn, wie ich es euch hier drüben gesagt habe, das Karibu und den Silberspitzen-Grizzly bringen würde. Ihr alle erinnert euch daran. Dann dieser Junge, als ich in das, er ging im letzten Frühjahr in das Zelt und als Bud mich bat zu beten, er zog gerade seine Handschuhe aus, er war geritten, da zog er die Handschuhe wieder an und war im Begriff hinauszugehen. Er war Katholik und wollte damit nichts zu tun haben. Letzten Herbst, als er nicht, er stand an meiner Seite, als seine Mutter da hinten mit einem Herzinfarkt im Sterben lag. Er sagte, willst du nicht zurückkommen und für sie beten? Ich ging zurück in diese kleine Hütte der Indianer dort. Und dort versammelten sich alle um diese Mutter, denn sie lag im Sterben. Sie konnte kein Wort Englisch sprechen. Und der Heilige Geist kam herab und sagte der Mutter durch einen Übersetzer, nämlich ihre Tochter, was geschehen war, welches rief sogar ihren Namen und sagte ihr, wer und von welchem Stamm sie war und wie das geschehen würde. Und die Mutter war auf der Stelle geheilt. Und am nächsten Morgen, als ich zurückging, um sie zu sehen, als ich ausritt und 40 Meilen zurückging, um ein Schaf zu holen, da saßen sie alle dort, stieg auf das Pferd, um zurückzugehen und Elchfleisch zu trocknen. Und ich sagte, gestern Abend, als ich betete, sagte ich, unser Vater, der du bist im Himmel. Ich sagte, Luise, es war ein katholisches Gebet. Du hast begonnen und dann musste ich natürlich aufbrechen. Und ich sagte, jetzt werde ich einfach Gott danken. Wir sagen keine Gebete, wir beten. Sie sagte, wir sind nicht mehr katholisch. Sie sagte, wir glauben, wie du glaubst. Wir möchten, dass du uns alle nimmst und so taufst, wie du taufst. Wir möchten den Heiligen Geist. Auf der Reise zurück, der Junge hatte seine Pferde schon Monate vorher verloren und konnte sie nicht mehr finden. Und der Führer schimpfte mit ihm und sagte, Oskar, du wusstest es besser, als die Pferde auf dieser Weise zu verlassen. Die Bären, viele Christlis, würden die Pferde jetzt schon auffressen. Und er blieb nah bei mir stehen und sagte, eines Nachts, sagte er, darf ich dich etwas fragen? Ich sagte, ja. Er sagte, Bruder Branham, bete zu Gott. Gott, gib mir meine Ponys zurück. Ich sagte, Bud sagte, der Bär frisst sie auf. Er sagte, Bruder Branham, bitte Gott. Gott gebe Oskar seine Ponys zurück. Ich sagte, glaubst du das, Oskar? Er sagte, ich glaube. Gott macht meine Mutter gesund. Gott sagte euch, wo der Bär war, wo das Wild war. Dieser Gott, der weiß, wo das Wild ist, weiß, wo meine Pferde sind. Vor einem Jahr, als ich mit Fred Sotman, der heute Abend hier ist, und Billy Paul, meinem Sohn, da hinten stand, kam der Heilige Geist herab. Ich sagte, Oskar, du wirst deine Ponys finden. Sie werden im Schnee stehen. Hier ist der Brief, er hat mir letzte Woche geschrieben und ich habe ihn am Freitag bekommen. Er liegt jetzt hier in der Akte. Bruder Branham, Oskar fand die Ponys, die im Schnee standen. Wie sie überlebt haben, weiß niemand. Sie sind, der Junge, um diese Jahreszeit im Juni liegt so viel Schnee. Es liegen immer noch 20 oder 30 Fuß Schnee um sie herum. Wie haben sie dort den Winter über in diesem Canyon überlebt? Oskar konnte sie auf Schneeschuhen erreichen, aber natürlich kann er seinen Ponys keine Schneeschuhe anziehen. Aber er hat sie gemäß dem Wort des Herrn gefunden. Es mag wie ein Narr klingen, glaube es einfach einmal. Das ist abhängig davon, wie deine Verbindung ist. Nun, es wird sich nicht mit einer Konfession verbinden, es wird sich nur mit dem Wort verbinden. Es gibt einige Menschen auf der Welt, die an dieses Wort glauben. Es braucht einen Sonderling, um die Braut hier herauszulösen. Denn die Braut und der Bräutigam sind eins. Und das Gott ist einer. Und das Wort ist Gott. Es wird mit dem Wort verbunden sein müssen und es wird die Braut aus diesen Konfessionen herausziehen. Ja, er wollte mich kritisieren. Wisst ihr, es erinnert mich daran, wovon wir heute Morgen sprachen. Gott verbirgt sich hinter Häuten, der Haut von Menschen. Eine kleine Geschichte und dann schließe ich. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt hier etwa 45 Minuten aufgehalten habe. Es gab einmal ein Heim, ein christliches Heim, und dort gab es einen, ich habe es diesem Kritiker gesagt. Und in diesem Heim gab es, sie glaubten an Gott. Sie hatten dort einen kleinen Jungen, der sich bei Gewitter zu Tode fürchtete. Blitze, oh, er war einfach zu Tode erschrocken. Er rannte unter Tische oder sonst wohin, wenn es blitzte. Eines Nachts kam ein starkes Gewitter über der Farm auf, wo sie lebten, und die Bäume wankten und die Blitze zuckten, spät in der Nacht. Die Mutter sagte zu ihrem Jungen, nun, mein Sohn, du gehst nach oben und legst dich ins Bett. Sie sagte, hab nun keine Angst, geh weiter nach oben. Also ging der kleine Junge mit seinem Schlafanzug die Treppe hinauf und schaute sich nochmal um und weinte beinahe. Er legte sich hin, versuchte einzuschlafen und bedeckte seinen Kopf. Er konnte nicht einschlafen, während diese Blitze um das Fenster herumzuckten. Also sagte er, oh Mama, komm herauf und schlaf bei mir. Nun, sie sagte, mein Junge, nichts kann dir etwas anhaben. Der Blitz kann dich nicht treffen. Er sagte, aber Mama, komm herauf und schlaf bei mir. Also ging die Mutter die Treppe hinauf und legte sich mit zu ihrem Jungen ins Bett. Und sie sagte, mein kleiner Sohn, Mutter möchte dir etwas sagen. Sie sagte, mein Junge, wir sind eine christliche Familie. Wir glauben an Gott und wir glauben, dass Gott uns in Stürmen beschützt. Wir glauben das. Und wir glauben, dass Gott sich um die Seinen kümmert. Und sie sagte, ich möchte, dass du das glaubst, mein Sohn, dass du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist mit uns und er wird uns beschützen. Der Junge schniefte ein paar Mal und sagte: Mama, ich glaube das auch. Er sagte: Aber wenn der Blitz so nah am Fenster ist, würde ich gern einen Gott fühlen, der Haut hat. Also denke ich, dass wir Erwachsenen alle genauso denken. Gott mit Haut. Es mag für die Welt verrückt klingen, aber es zieht alle Menschen zu ihm hin. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wie die kleinen Geschichten von Erfahrungen, und manchmal geschehen sie aus einem bestimmten Grund. Und als so rau es klingen mag, so verstehen wir es doch in der Sprache, in der es geschehen ist. So danken wir dir heute Abend, Herr, dass Gott in uns wohnen kann. Wir sind dankbar, dass dort eine Sühne gemacht wurde durch das Blut Jesu, dem Gerechten, der die Fülle Gottes war. Die Fülle der Gottheit leibhaftig, dass er sein kostbares Leben niederlegte. Es wurde nicht von ihm genommen, sondern willentlich legte er es hin, damit wir uns an ihm in der Fülle seiner Gegenwart, in der Schekina-Herrlichkeit, in der er lebte, erfreuen können. Damit unsere Seelen mit diesem Blut geheiligt werden, damit der große Heilige Geist selbst in uns wohnen kann. Und wir werden zu Lehrern, Propheten und so weiter für die Menschen, für die, Herr, die bedürftig sind. Gaben Gottes, Gott selbst, der die großen Gaben Gottes in diesem gegenwärtigen Zeitalter kundtut und leuchten lässt. Und der grobe Ausdruck, Herr, ein Narr zu sein. Und wir wissen, dass heutzutage, während die Welt in einen Trott gerät, wie auch die Gemeinde heute, einfach neuen Kirchen und Denominationen beizutreten, ein Mensch, der mit dem Wort daherkommt, wird als Narr, als ein Verrückter angesehen. Wie der große Apostel Paulus, der zum Theologen, zum Priester ausgebildet wurde, und doch sagte er, dass er zur Ehre Gottes ein Narr wurde. Er hat seine Ausbildung aufgegeben, damit die Menschen, hört auf seine ausgefeilten Worte. Und er sagte, er kam nicht mit bezaubernden Worten und Menschenweisheit, damit ihr Glaube nicht in diese sei. Wie hat sich die Gemeinde heute darauf eingelassen, so wie er prophezeite, nach meinem Weggang werden Wölfe eindringen und die Herde nicht verschonen. Aber er sagte, er käme zu ihnen in Kraft und Manifestation des Heiligen Geistes, damit ihr Glaube an Gott sei. Vater, er wurde ein Narr für die Welt, um Jesus zu kennen. Und das tun wir heute auch, Herr. Hier sitzen Menschen, die für verrückt gehalten werden, weil sie bereit sind, Gott für ihre Heilung und ihre ewige Bestimmung zu vertrauen, ihren Ruf aufs Spiel zu setzen, um ihn anzubeten, ihm zu danken, ihn zu loben und ihrem Geist den Freiraum zu geben, Gott anzubeten. Sie werden für verrückt gehalten. Aber du hast gesagt, dass die Torheit Gottes, wenn wir Narren sind, stärker und weiser ist als die Weisheit des Menschen. Denn der Mensch hat durch seine Weisheit Gott nicht erkannt. Aber durch die Torheit der Predigt hat es Gott gefallen, sie zu retten, die zu erretten waren. Wir bitten dich, Gott, dass der große Urheber dieses Wortes heute Abend hereinkommen und die Kranken heilen und die Verlorenen retten möge. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Ich vergleiche Gott, damit ihr nicht durcheinander kommt mit dem, was ich heute gesagt habe. Gott ist ein großer Diamant, der Ewige. Und wenn ein Diamant aus den blauen Steinen Afrikas herausgeholt wird, ich bin in den Minen gewesen und habe sie beobachtet, in der großen, wie sie diese verarbeiten und die Diamanten herausbekommen, wie sie durch den Brecher gehen und die großen blauen Feuerdiamanten, die schwarzen Diamanten herauskommen. Sie haben keine bestimmte Form, sie sind einfach ein großer Stein. Und tatsächlich haben sie zu diesem Zeitpunkt kein Feuer in sich. Sie sind einfach ein Diamant, ein Stein, viele von ihnen rund und geglättet. Aber dieser Diamant muss geschliffen werden. Nun, es ist gegen das Gesetz, einen zu besitzen, der nicht geschliffen ist. Er muss geschliffen sein und dann musst du eine Quittung haben, wo du ihn gekauft hast, denn sie sind Millionen von Dollar wert. Ich vergleiche Gott mit diesen Diamanten. Nun, ein Diamant wird so geschliffen, dass er das widerspiegelt, was in seinem Inneren ist, das Feuer, das im Diamanten ist. Und es muss jede kleine Stelle geschliffen werden, jede kleine Form, drei Seiten. Nimm die drei Seiten des Diamanten, und wenn dann Licht auf ein dreiseitiges Objekt fällt, wird es sieben Farben hervorbringen. Seht ihr? Es ergibt sieben Farben. Und nun bemerkt, Gott wurde um unserer Übertretungen willen verwundet, um unserer Missetaten willen misshandelt. Er wurde geschliffen, geschnitten, dieser große Diamant, damit von ihm die Gaben in die Gemeinde reflektiert werden können. Und es geht nicht um das Licht, weil das Licht zurückgehen muss, wenn die Sonne nicht mehr darauf scheint. Dorthin, wo es abgeschnitten wurde. Aber jedes kleine Stückchen, das abgesplittert ist, wird nicht zerstört, es wird weiterverwendet. Viele von ihnen werden zu Victrola-Nadeln gemacht. Und diese Nadeln, die aus dem Diamanten geschliffen wurden, spielen die Musik ab, die auf einer Schallplatte gespeichert wurde. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der Splitter von Christus, das Geschenk von Christus, auf die Bibel gestellt, spricht die verborgenen Geheimnisse Gottes zu dem Gläubigen. Er kennt das Geheimnis des Herzens. Er kennt jeden Menschen. Glaubt ihr das? Der Diamant würde nicht sagen, seht ihr, wer ich bin? Es geht um das, woher er kommt. Der Diamant ist ein Diamant, weil er von einem Diamanten stammt. Und so sind auch die Gaben des Geistes für die Leute. Es ist ein Teil dieses Diamanten. Es ist ausgesandt, herabgebracht und in eine Gabe gebracht worden, um es auszulegen, zu predigen und zu lehren. Dort gibt es 5 geistliche Gaben. Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren, Evangelisten. Und sie sind alle zur Auferbauung des Leibes Christi. Und genauso sicher, wie es Lehrer und Pastoren gibt, muss es auch Propheten geben. Wir wissen das. Und wir glauben, dass Gott sich am letzten Tag unter seinem Volk, dem auserwählten Samen, gemäß der Bibel in der Form des Propheten kundtun wird. Das ist genau gemäß des Wortes. Nicht, dass der Mann Gott ist, sondern dass die Gabe Gott ist, und das ist die Nadel. Nun, eine Stecknadel wird die Platte nicht richtig abspielen. Eine normale Nähnadel wird sie nicht richtig abspielen. Aber ein Diamant ist das Richtige dafür. Sie bringt es klar heraus, eine diamantene Nadel. Möge Gott heute Abend die Aufzeichnung deines Lebens, was auch immer mit dir verkehrt ist, was auch immer du dir von Gott wünschst, möge der große Meister, der die Nadel in seiner Hand hält, sie auf dein Leben stellen und uns offenbaren, weswegen du hier bist und was du möchtest. Dann werden wir erkennen, dass er hier ist. Himmlischer Vater, gewähre es, bevor ich diese Gebetsreihe beginne, nicht mit dem Ziel, dies zu tun, aber gewähre es, dass die Menschen es erkennen. Vielleicht sind Fremde hier, für die gebetet werden sollen. Ich kenne sie nicht, aber du tust es. Und Paulus sagte, wenn du in Zungen sprichst und es dort keine Auslegung gibt oder es nicht zur Erbauung dient, werden die Menschen sagen, dass du verrückt bist. Aber wenn einer prophezeit und offenbart, was auf dem Herzen ist, dann werden sie sagen, wahrlich, Gott ist mit dir. Lass es wiederum geschehen, Gott, in dieser späten Stunde. Du hast es verheißen, so soll es sein. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Nun frage ich mich, wie viele kranke Menschen heute Abend hier sind. Oder hat Billy Gebetskarten ausgegeben? Wurden Gebetskarten ausgegeben? Ja, es wurde. Nun, ich denke, jeder Kranke hat eine Gebetskarte, aber ich weiß nicht, was ihr darauf geschrieben habt. Ich denke, er gibt euch einfach eine Karte und ihr schreibt darauf, was ihr möchtet. Ist es so, dass ihr einfach das Kärtchen bekommen habt? Ihr schreibt darauf, was ihr möchtet. Ich kenne euch nicht. Wie viele hier wissen, dass ich euch nicht kenne und doch seid ihr krank und würdet dies sagen, was ich dich heute habe sagen hören, Gott hinter Häuten, Gott hinter menschlicher Haut, verschleiert sich? Aber wenn du geistliche Augen hast, könntest du sie öffnen und ihn erkennen, sehen, wer er ist. Und du glaubst es. Jesus sagte, wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun. Mehr als dies wird er tun, denn ich gehe zum Vater. Nun, wenn du von ganzem Herzen glaubst, wie viele hier drin, die krank sind und wissen, dass ich euch nicht kenne und auch nicht weiß, was mit euch verkehrt ist, heben einfach die Hand und sagt, ich bin krank, ich habe eine Not. Wie viele haben ein Verlangen in ihrem Herzen, sind nicht krank, aber haben ein Anliegen? Ihr wisst, was ich... In Ordnung. Dort ist nicht viel. Irgendjemand, den ich gesehen habe, der seine Hand hochgehalten hat. Nun, ich weiß nicht. Ich kenne diesen Mann, der hier sitzt. Ich bin sicher, das ist Bruder James und ich denke, das ist Schwester James. Bruder Ben, ich weiß, einfach eure Gesichter manchmal. Der Bruder, der die Bilder macht, aber die... Lass jemanden irgendwo dort hinten einfach... Ich fordere dies auf der Grundlage dieser Botschaft heraus, während ich schließe. Wisst ihr, dass Gott verheißen hat, dass dies in den letzten Tagen geschehen wird? Er hat dies versprochen. Seht ihr? Nun, ich kann es nicht hervorbringen. Seht ihr? Ich kann das nicht tun, er muss es tun. Er ist derjenige, der es tut, nicht ich. Aber ich glaube an ihn, sonst würde ich nicht hier stehen und euch etwas sagen, an das ich nicht glaube. Jetzt betet und sagt, Herr Jesus, die Bibel lehrt mich, dass du jetzt ein Hohepriester bist, der vom Gefühl unserer Schwachheit berührt werden kann. Es ist egal, wo du bist. Und sag einfach, ich glaube dir und durch den Glauben glaube ich, was dieser Mann heute gesagt hat. Das ist es, was der Engel mir sagte. Bringe die Menschen dazu, dir zu glauben. Und wenn ich das Wort Gottes ausspreche, heißt es nicht, dass ihr mir glaubt, sondern dem Wort. Wenn es nicht gemäß des Wortes ist, dann glaubt es nicht. Aber wenn du glaubst, dass es das Wort ist, was auch immer es ist, dann betest und glaubst du und siehst, ob er immer noch offenbaren kann, was in deinem Herzen ist. Und jeder weiß, dass die Bibel sagt, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und die Gedanken und Absichten der Herzen unterscheidet. Daher wusste Abraham, dass es Gott war, als er sagen konnte, was Sarah da hinten im Zelt sagte und woran sie dachte, als er sagte, ich werde dich besuchen. Und Sarah dachte in ihrem Herzen, das kann nicht sein. Nun, ich sagte, er ist hier, um euch zu heilen. Was denkt ihr darüber? Ihr glaubt einfach. Nun, ich kann nicht, ich habe keinen bestimmten Weg. Der himmlische Vater weiß das. Seht ihr? Ich muss es einfach nur sehen, und was ich sehe, das sage ich. Und was ich nicht sehe, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber er ist einfach Gott. Würde das euren Glauben stärken, wenn er es tun würde? In dieser Weise zu predigen, wirft mich ein wenig aus der Bahn, aber er ist hier. Dessen bin ich mir bewusst. Ich beobachtete einen Mann, der sein Haupt dort hinten beugte, während seine Frau neben ihm saß und ebenfalls betete. Gerade hier. Du hast etwas auf dem Herzen. Deine Frau betet. Du hast eine Last auf deinem Herzen. Es ist für deine Schwiegermutter. Das stimmt. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was deiner Schwiegermutter fehlt? Ich kenne dich nicht. Wir sind einander fremd. Stimmt das? Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was mit ihr verkehrt ist? Sie ist nicht hier. Ich sehe eine große Entfernung. Sie ist in östlich von hier. Sie ist in Ohio. Das stimmt. Sie leidet an einer Blutkrankheit. Deine Frau soll das Taschentuch dort nehmen, in das sie weint, und es ihr auflegen. Zweifle nicht, sie wird gesund werden. Glaubst du das? Hier ist eine kleine Dame, die genau hier vor mir sitzt. Sie weint. Dort ist etwas verkehrt mit dem Kind. Ich weiß es nicht. Nein, es ist nichts verkehrt. Sie hat einfach nur ein Verlangen. Sie verlangt danach, die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen. Das ist so, spricht der Herr. Glaube daran, Kind, du wirst es empfangen. Hier ist eine Dame, die hier am Ende der Reihe sitzt. Sie betet. Ich bin ihr fremd, aber sie hat einen Schatten über sich. Du hattest Operationen. Wir sind einander fremd, nehme ich an. Ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, oder hast vielleicht nur von mir gehört. Du bist nicht von hier. Du bist eine Fremde unter uns. Du kommst aus Wisconsin. Die Stadt ist Milwaukee. Und dein Problem ist Krebs. Es ist an der Brust. Eine Operation nach der anderen, doch ohne Erfolg. Lass den Glauben, der den Saum seines Gewandes berührt hat, es jetzt glauben. Lass es tief in dein Herz sinken, und es wird geschehen. Glaube es. Hier ist ein Mann, der drüben in einer Ecke sitzt. Er betet für seine Mutter. Er ist ein Fremder für mich. Ich kenne ihn nicht. Aber er betet für seine Mutter, und sie hat dasselbe, was diese Frau hat. Krebs, oder sie hat Angst davor, was es ist. Dort ist ein Mann, für den du betest, und dieser Mann hat Rückenprobleme. Er ist ebenfalls, ich sehe ihn im Rausch. Er ist ein Alkoholiker, dein Bruder. Du bist nicht von hier, du kommst aus Illinois. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wie du heißt? Farmer. Stimmt das? Hebe deine Hand. Glaube. Dort kniet jemand über jemanden, der betet. Derjenige liegt auf einer Pritsche. In Ordnung. Glaubst du, dass das, was du gehört hast, die Wahrheit ist, meine Dame? Das tust du. Wenn ich dich heilen könnte, würde ich kommen und es tun. Aber du wurdest bereits von Christus geheilt. Siehst du, du musst es einfach nur glauben. Die Dame, die dort betet, hat dafür gebetet, dass du angerührt wirst. Ich kenne dich nicht, aber Gott kennt dich. Du kommst auch von außerhalb der Stadt, das ist richtig. Du kommst aus Illinois. Das stimmt. Die Stadt heißt East Moline, Illinois. Du leidest an Krebs. Du bist die Frau eines Predigers. Glaubst du? Du wirst sterben, so wie du dort liegst. Warum nimmst du ihn heute Abend nicht an und sagst, ich kann in meinem Herzen, mit meinem Glauben über allem, was hier ist, glaube ich, dass ich geheilt bin. Ich bin in der Gegenwart Gottes. Steh auf, glaube, geh nach Hause und sei geheilt. Dort ist sie. Glaubst du von ganzem Herzen? Lass uns Gott loben. Himmlischer Vater, wir danken dir für all deine Güte und Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du immer noch hier bist, inmitten all dieser Not in dieser Welt, die so verdorben ist, und doch bist du hier. Lass deinen Geist, Herr, immer bei uns bleiben. Wir sehen, dass du hier bist, Gott im Fleisch, in den Herzen der Menschen, und gibst den Glauben, die Offenbarung und die Vision. Du bist Gott in deiner Gemeinde, Gott in deinen Menschen. Wir danken dir dafür, Herr. Mögen alle heute Abend einmütig glauben und geheilt werden. In dem Namen von Jesus Christus bete ich. Amen. Wie viele auf dieser Seite dort drüben haben Gebetskarten? Lass die, die auf dieser Seite sind, nach hinten gehen und in die Mitte des Ganges kommen. Diejenigen, die in diesem Gang stehen, kommen hierher. Nehmt einfach euren Platz ein. Kommt hierher. Lasst uns, sobald wir am Ende dieser Reihe angekommen sind, mit der anderen Seite beginnen. Ihr Ältester, kommt hierher. Bruder Roy, Gott segne dich. Ich wusste nicht, dass du dort saßt. Ich möchte, dass die Diakone der Gemeinde sofort herbeikommen, wo auch immer sie sind. Kommt hierher und helft mir ein wenig. Ich möchte, dass jeder, für den gebetet werden soll, die Hand hebt. Sagt dies hinter mir. Herr, ich glaube. Hilf du meinem Unglauben. Ich glaube, dass in deiner Gegenwart, wenn ich deinem Wort folge und mir heute Abend die Hände aufgelegt werden, ich werde meine Heilung in Jesu Namen annehmen. Amen. Gott segne euch. Nun beachtet, das Gebet des Glaubens wird die Kranken retten. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Er sagte Noah, dass es regnen würde. Er sagte nie, sobald für dich gebetet wird, wirst du gesund werden. Er sagte, sie werden gesund werden. Er sagte Noah, dass es regnen würde. Es regnete nicht für 120 Jahre, aber dann regnete es. Er sagte Abraham, dass er ein Kind von Sarah haben würde. Es passierte 25 Jahre lang nicht, aber er bekam es. Er sagte Jesaja, dass eine Jungfrau schwanger werden würde. Es ist 800 Jahre lang nicht geschehen, aber sie wurde schwanger. Ist das richtig? Er hat es verheißen. Egal wie lange es dauert, er tut es dennoch. Glaubt ihr das? Kommt jetzt nach vorne. Lass Bruder Caps den Gesang leiten. Stimme den Akkord an. Lasst uns jetzt alle im Gebet sein. Unser himmlischer Vater, wir werden deinen Geboten gehorchen, indem wir diesen kranken Menschen die Hände auflegen. Ich weiß nicht, was du darüber hinaus noch tun könntest, Herr, denn du hast in deinem Wort gesagt, dass du ihre Heilung erkauft hast. Du hast bewiesen, dass du heute Abend hier bei uns bist, das Wort, das die Gedanken der Herzen unterscheiden kann. Du hast bewiesen, dass du unter uns bist. Und ich bitte dich, Vater, dass dein Wort, das nicht versagen kann, in jedem Herzen so wahrhaftig gemacht wird, dass du gesagt hast, wenn du es glauben kannst. Zweifle nicht, sondern glaube es. Dann sprich zu diesem Berg, bewege dich hinweg. Und zweifle nicht, sondern glaube, dass es geschehen wird. Hat nicht gesagt, wann. Du sagtest den Menschen zu Pfingsten, sie sollten dort hinaufgehen und warten. Du sagtest nicht Stunden oder Tage, du sagtest bis. Jetzt kommen sie, um ihre Heilung anzunehmen. Mögen sie an nichts anderes mehr denken, als an ihre Heilung, bis die Befreiung kommen wird. Wir gehorchen dir, indem wir ihnen als Gläubige die Hände auflegen. In Jesu Christi Namen. Amen. In Ordnung. Komm jetzt gleich hierher. Leere Stelle auf dem Tonband. Du bist geheilt. Gott segne dich. Das ist gut. Leere Stelle auf dem Tonband. Alle Dinge sind möglich. Glaube nur. Glaube nur. Glaube nur. Alles. Herr Jesus, ich bete jetzt für diese Taschentücher im Namen Jesu Christi. Amen. Ich frage mich, ob wir die Worte wohl verändern können. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Alle Dinge sind möglich. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Alle Dinge sind möglich. Jetzt glaube ich. Glaubst du, dass das, was erbeten und gewünscht wurde, in Erfüllung gehen wird? Es wird geschehen. Ich sah vor einigen Augenblicken einige meiner italienischen Freunde aus Chicago durch die Gebetsreihe gehen. Wie viele kennen Schwester Botassi aus Chicago? Nun, ihr wisst, dass sie vor kurzem einen mentalen Nervenzusammenbruch hatte. Sehr, sehr schlimm. Aber am Morgen in Chicago, beim Frühstück der christlichen Geschäftsleute, sagte ich es der Schwester unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Sie kam zurück auf die eine Seite und sie konnte sich einfach nicht mehr beherrschen. Und ich sagte, Schwester, du wirst es nicht sofort loswerden, aber du wirst gesund werden. Ich sagte, es wird entweder 18 Monate oder 2 Jahre dauern. Genau in dieser Zeitspanne wirst du gesund werden. Neulich, als ich mit ihr sprach, hörte ich sie Zeugnis geben. So glücklich. So glücklich war sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gewesen. Sie fuhr mit dem Auto und hatte keine Ruhe. Die Gegenwart Gottes schien von ihr gewichen zu sein. Natürlich war es nur eine mentale Nervosität, wisst ihr. Aber plötzlich kehrte sie mit einem großen Strom von Freude zurück. Und die Kraft des Heiligen Geistes war auf ihr. Sie weinte, sie schluchzte, sie hatten einfach eine großartige Zeit. Das war vor etwa 3 oder 4 Wochen oder einem Monat. Und ich hörte sie am vorletzten Sonntag Zeugnis ablegen und sie sagte, Bruder Branham, als ich zurückkam, habe ich es mir aufgeschrieben und das Tonband genommen und es waren auf den Tag genau 18 Monate. Amen. Liebt ihr ihn? Ist er nicht wunderbar? Nun, derselbe Heilige Geist, der genau voraussagen kann, ohne auch nur ein einziges Mal in all den Jahren falsch zu liegen. Und durch sein Wort hat er versucht, euch heute zu enthüllen, dass Gott nicht irgendein weit entferntes Wesen oder ein historisches Etwas ist. Er ist ein lebendiger, gegenwärtiger, sein Wort, das kundgetan wurde. Er hat sich in seiner Gemeinde hinter einem menschlichen Schleier verborgen und offenbart sich dadurch, dass dein und mein Glaube zusammenkommen und die Einheit Gottes bilden. Ich kann nichts ohne euch tun. Ihr könnt nichts ohne mich tun. Wir alle können nichts ohne Gott tun. So bildet es zusammen die Einheit, die Verbindung. Gott hat mich zu diesem Zweck gesandt. Ihr glaubt es und dort geschieht es. Das stimmt. Vollständig bestätigt. Mich kümmert es nicht, was mit dir verkehrt ist oder was irgendjemand gesagt hat. Wenn du von Herzen glaubst, dass du gesund werden wirst, dann kann es durch nichts mehr aufgehalten werden. Er sagte dies. Und er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Glaubt ihr das? Wie viele werden für mich beten, wenn ich in andere Versammlungen gehe? Ich bin jemand, der Gebet braucht. Alle haben mich abgewiesen, außer euch, wisst ihr? Und doch gibt es dort draußen noch Samen. Ich habe einen Brief nach Südafrika gesandt. Sie würden mich nicht hereinkommen lassen, es sei denn, ich würde dafür unterschreiben, dass ich einmal auf dieser Seite jeden dreimal taufen würde. Einmal für den Vater, einmal für den Sohn und den Heiligen Geist, mit dem Gesicht nach vorne, und auf der anderen Seite würde ich rückwärts taufen. Einmal für den Vater und lernen, dass das die Belehrung sei. Ich schrieb ihnen einen Brief und sagte, der Heilige Geist hat in den letzten Jahren versucht, mich wieder nach Afrika zu bringen. Er möchte meinen Dienst dort gebrauchen, wo 30.000 an einem Nachmittag Christus annehmen. Ich sagte, denkt daran, das Blut dieser Seelen liegt auf euch, nicht auf mir. Ich habe angeboten, herzukommen, aber ihr wollt es nicht. Ich frage mich, wie es an diesem Tag sein wird, wenn Jesus, der Sohn Gottes, von der Gemeinde abgelehnt und das Wort zurückgewiesen wurde. Aber in all diesen macht er sich immer noch seinem Volk bekannt. Seid ihr nicht dankbar dafür? Und ich bin heute Abend vorbeigegangen, habe meine Hände auf sie gelegt, ein paar alte Frauen, ein paar junge, ein paar alte, ein paar junge Männer, alte Männer, einfach klatschnass, wie ich war. Und ich dachte, sie sitzen dort und hören auf das Wort, welches der Rest der Welt für verrückt hält. Seht ihr? Sie sind der Bolzen. Gott ist hier, um es aufzufädeln, dich aus deiner Krankheit herauszuziehen. Es ist eine Verheißung des Wortes. Erinnere dich einfach daran, wenn es beginnen wird, sich festzuziehen. Ich werde sie ziehen. Wenn ich erhoben werde, werde ich ziehen. Er wird es aus dir herausziehen. Er wird es ganz sicher tun. Du musst ihm einfach glauben. Glaube ihm und zweifle nicht, glaube ihm. Betet für mich. Wenn du sonst niemanden hast, für den du beten kannst, dann denk einfach an mich. Und dann, bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wiedersehen, bis wir uns versammeln. Ich danke euch, dass ihr den weiten Weg hergekommen seid. Gott beschütze euch, wenn ihr nach Hause geht. Bis wir... Grüßt alle Christen, grüßt sie von dieser Gruppe hier. Gottes Friede sei mit euch, Shalom. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wiedersehen. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Ich bin so froh. Ihr seht, es gibt einige, viele Dinge, die ich nicht weiß, aber es gibt auch einige Dinge, die ich weiß. Ich bin so dankbar für euch. Ich bin so froh, mit euch verbunden zu sein. Ich bin so froh, einer von euch zu sein. Gott sei mit euch. Er wird euch niemals verlassen. Er wird euch niemals aufgeben. Er wird euch nicht verlassen. Ihr seid jetzt durch den Vorhang gebrochen. Ich bin so froh, heute Abend Bruder Palmer, einen unserer befreundeten Pastoren aus Georgia, zu sehen. Bruder Junior Jackson ist irgendwo in dem Gebäude, hinten in der Ecke. Wir sind froh, ihn zu haben. Bruder Don Ruddle sitzt hier drüben. Oh, so viele. Ich weiß nicht, wenn ich jemanden übersehen habe. Bruder Ben Bryant ist hier. Und viele andere sind hier. Willard Collins, ein feiner Bruder. Wir sind so froh, dass wir euch alle hier haben. Ich frage mich, ob wir jetzt einfach für einen Augenblick aufstehen können. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns zu Jesu Füßen versammeln. Bis wir uns versammeln. Bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wiedersehen. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Spürt ihr diese Nähe der Gemeinschaft mit dem Geist? Lasst es uns summen. Ich sah, dass Bruder McKinney aus Ohio bei uns ist. Bruder Johannes Martin und sein Bruder. Ich bin so froh, euch alle zu haben. Vielleicht sehe ich euch gar nicht, Brüder. Er weiß, dass ihr... bis wir uns wiedersehen. Mögen mein und euer Herz mit Gottes Herz eins sein, bis wir uns versammeln. Während wir jetzt unsere Häupter im Gebet beugen. Ich versuche, jeden Prediger wissen zu lassen, dass wir uns freuen, dass er hier ist. All ihr Zuhörer, ihr Menschen aus Tennessee, Ohio und dem ganzen Land, einige Frauen habe ich heute dort getroffen, die den ganzen Weg aus Boston kamen. Unsere farbigen Brüder von dort waren heute Morgen auch hier. So viele aus verschiedenen Teilen des Landes. Ich danke dir, mein lieber, treuer Freund. Gott sei mit euch. Ich nenne euch meine Freunde. Erinnert ihr euch, was Jesus dazu gesagt hat? Näher noch als ein Bruder, ein Freund, während wir jetzt unsere Häupter beugen. Bis wir uns in den nächsten Tagen wieder versammeln werden, sei Gott mit euch. Ich werde unseren guten, treuen Bruder, Bruder Richard Blair, fragen, ob er uns mit einem Gebet entlassen möchte. Bruder Blair,